Deutschlandfunk Kultur heute.
Theater, Kunst und Tanz haben wir im Programm, aber nicht nur das, noch mehr. Dazu lädt sie Michael Köhler ein. Mit Film wollen wir anfangen. Gestern, da fand nämlich die 34. European Film Awards Gala als Live-Zeremonie statt. Übertragen und gestreamt aus Berlin, ohne Publikum, ohne Akademiemitglieder oder Beschäftigte aus der Filmindustrie. Nur Nominierte und Preisträger. Und sowas, das kennen Sie, ist ein Fall für meinen Kollegen, unseren Kritiker Rüdiger Suchsland. Erste Frage auf den Kopf zu Rüdiger Suchsland. Wer ist denn da überhaupt prämiert worden? Wer hat Preise bekommen?
Ja, es gab mehrere Preise, aber der große Sieger gestern, das war Jasmila Zbanic für einen Film, der schon Quo Vadis Aida heißt, der schon 1,5 Jahre alt ist und der erzählt von Menschen, vor allem Frauen im Massaker von Srebrenica. Und man erlebt dort eine bosnische Mutter, die Dolmetscherin ist für die UNO und die vor allem für ihre Familie kämpft. Dieser Film hat den den Preis für den besten Film bekommen. Er hat den Preis für die beste Regie bekommen und die beste Schauspielerin, also eigentlich die meisten wichtigen Preise. Und ziemlich überraschend leer ausgegangen ist Paolo Sorrentinos The Hand of God und nur mit einem Nebenpreis abgespeist worden ist Titan, der Cannes-Sieger, französischer Film, der auch von einer Frau erzählt, aber doch ganz anders, nämlich mit Fantasy-Elementen und mit Elementen des Exzesses und der Überschreitung der modernen Kunst, während Jasmila Zbanics Film ein ziemlich braver Film ist vom Ästhetischen her und sicherlich politisch durchaus auch umstritten ist und manche Elemente hat, die man als Propaganda empfinden kann. Wenn auch für die richtige Sache, aber das macht ja den Stil nicht besser.
Der findet statt in der Schutzzone von Srebrenica im Bosnienkrieg. Sie haben es erwähnt, eine Mutter kämpft da um Mann und Söhne. Dokumentarfilm wie Herr Bachmann und seine Klasse ist übrigens auch leer ausgegangen. Klären Sie uns doch mal auf, was ist denn überhaupt diese European Film Academy? Was war das überhaupt für eine Veranstaltung?
Ja gut, die Film Academy, die gibt es seit ganz langer Zeit. Früher hieß das mal Felix, der Europäische Filmpreis. Man möchte einen europäischen Oscar kreieren und deswegen gibt es eine Filmakademie, bei der ungefähr 4000 Filmschaffenden aus ganz Europa Mitglieder sind. Das heißt jeweils ein paar hundert pro Land. Die stimmen ab in 2 Runden. Es gibt eine Vorauswahl und schon da können alle abstimmen. Also es ist ein bisschen anders als beim Deutschen Filmpreis, wo es in den Vorauswahlen zumindest Fachjurys sind, die vorentscheiden. Hier sind es keine Fachjurys und da wird schon ziemlich viel ausgesiebt. Und das, was dann übrig bleibt, das wird dann nochmal in dieser Endrunde prämiert. Die Veranstaltung, die war natürlich wie vieles zur Zeit, das war virtuell, das hatte ein ziemlich merkwürdiges Flair, weil wir halt Menschen in einer großen Halle, so eine Containerhalle war das, gesehen haben, die in Mikrofone reden, die manchmal auch vor Computern stehen. Man hat das technische Equipment auch gesehen, man hat immer wieder Zoom schalten oder Ähnliches gesehen, weil die Preisträger oft auch zu Hause waren oder die Nominierten. Manchmal waren sie noch nicht mal, waren nur durch ein Foto repräsentiert. Und das Ganze hat was sehr Aseptisches gehabt und es ist auch für so ein Medium oder so eine mediale Präsentation viel zu lang gewesen, es ist mehrere Stunden lang gewesen und es gab da manchmal minutenlanges Vorlesen vom Teleprompter von irgendwelchen Erzählungen, worum ein Film handelt, so Inhaltszusammenfassungen. Es gab eine UNESCO-Ehrung von 3 Filmschaffenden, die auch über viele Minuten gingen und es war alles ganz schön zäh.
Sie haben am Eingang schon so Ihre Skepsis zum Ausdruck gebracht zum Film von Jasmila Zbanic. Wie repräsentativ ist das Ganze denn fürs europäische Kino?
Ja, lassen wir mal den Hauptpreis beiseite. Es geht ja auch nicht um meinen Geschmack. Es geht schon vielleicht eher darum, wenn man insgesamt auf die Nominierten schaut, auch an die anderen Preisträger. Was wir erkennen können, das ist, dass es die schweren, harten, bösen, schwarzen Themen sind. Es ist MeToo, es ist Völkermord, es ist Flüchtlingskrise, es ist Alzheimer, es ist Trauma, es ist Folter. Und es war für mich schon ein harter Kontrast zu erleben, wie schöne Menschen im Abendkleid oder im Smoking mit einem Lächeln ansagen, wie schön, dass jetzt dieser Folterfilm nominiert ist, zum Beispiel. Ja, das sind schon merkwürdige Kontraste. Und dann muss man natürlich sagen, dass das überhaupt nicht repräsentativ fürs europäische Kino ist. Weder stilistisch, die schwierigeren, nennen wir es mal so, die künstlerisch anspruchsvolleren Filme, die waren größtenteils nicht nominiert. Titan ist die große Ausnahme. Und Komödien und irgendetwas, was vielleicht etwas heiterer ist oder etwas intellektueller, ist auch nicht nominiert. Das Heitere, da dafür gibt es einen eigenen Komödienpreis. Vielleicht muss man irgendwann nochmal einen Preis für den klügsten Film vergeben oder den intellektuellsten, weil sowas gibt es auch nicht. Es ist schon eine bestimmte Art von Wohlfühlen für so Erbauung am Schlechten in der Welt. Und,
ja. Was hat das dann mit Europa zu tun, Herr Suchsland?
Nicht viel. Es ist ein Ornament, scheint mir. Es ist so ein bisschen das Whitewashing des europäischen Gedankens. Wir kennen das ja von Firmen, die Kunst kaufen und die ganz tolle Ausstellungen finanzieren, wenn die Firma selber ziemlich unsympathisch ist, vielleicht mit Waffen handelt oder mit Diktaturen Geschäfte macht. Und ein bisschen ist das hier auch. Hier wird der Europagedanke, der unbedingt verteidigenswert ist, der wird hier so in ein Bett des guten Gefühls gegossen. Aber die Realität Europas ist ja doch eine andere. Und diese Realität kommt im europäischen Filmpreis eigentlich nicht vor. Die kommt nur über diese Themen, die illustrativ behandelt werden, vor. Und man müsste einmal über Polen und Ungarn vielleicht auch ein bisschen anders sprechen. Man müsste insgesamt über, scheint mir auch, etwas mehr Selbstkritik in der Europäischen Filmakademie und Filmbranche haben, weil da doch viele Filmemacher überhaupt nicht realisieren, dass sie auf der einen Seite Probleme für wichtig halten, und in den Filmen spiegelt sich das dann überhaupt nicht.
Kritische Bemerkung von Kollegen Rüdiger Suchsland zum European Film Awards, einer Gala als Live-Zeremonie aus Berlin. Theater als Stadtteilarbeit und Stadtteilsoziologie. Das ist vielleicht auch Hakan Savaş-Mitschans Stück Berlin-Kleistpark, um das es jetzt geht. Es erzählt davon, was Migration mit Menschen und Menschen mit Migration machen. Kleistpark ist der dritte Teil seiner Stadttrilogie nach Oranienplatz und Karl-Marx-Platz. Mitschans Eltern wohnten am Kleistpark, als sie in den 70er Jahren als Arbeitsmigranten nach Berlin kamen. Regisseur Mitschan begann selber als Filmemacher. Heute ist er Hausregisseur am Gorki-Theater. Und von den Komplikationen der Liebe zu Menschen und Ländern handelt sein Stück Kleistpark im Übrigen auch noch. Eberhard Spreng sah das.
Adem und Moria sind Nachbarn und ein Paar. Nun wollen sie zusammenziehen und eine Wohnung kaufen. Der Notartermin ist schon vereinbart, aber bei der letzten Besichtigung in der künftigen Wohnung offenbaren sich bislang unüberwundene Konflikte. Der junge Mann mit türkischen Wurzeln und die junge international erfolgreiche Israelin haben gemeinsame Pläne, aber divergierende kulturelle Hintergründe.
Weißt du, was mich wirklich stört, ist diese Stadt. Ich weiß nicht, ob ich jeden Tag so viele alte Männer sehen kann. Ich weiß auch nicht, ob ich will, dass meine Tochter vor einer Kneipe groß wird, dass Gemütlichkeit bei Gabi hat.
Mach dir keine Sorgen.
Gemütlichkeit bei Gabi. Die Kneipe ist ein Überrest einer Berliner Kiezkultur, die unter dem Einfluss der Gentrifizierung allmählich verschwindet und abgelöst wird von Coffeeshops und Espresso-Bars. Die alte Berliner Kiezkultur ist aber auch in Adems Seele eingegangen, in seine Strategien der Anpassung an die deutsche Gesellschaft. Aber da ist auch Adams Mutter Miriam, die schwer an Krebs erkrankt ist, eine letzte Reise nach Berlin unternehmen will für den Versuch einer Aussöhnung mit ihrem Sohn. Denn sie ahnt, dass die seelischen Verwerfungen, die ihm seine glückliche Zukunft verstellen, von ihr mitverschuldet sind. Ein Mann also zwischen zwei Frauen, ein gebundener Sohn mit Hassliebe zu seiner türkischen Mutter und in Aggressionen umschlagende Minderwertigkeitsgefühle gegenüber seiner Freundin, der selbstbewussten jüdischen Akademikerin. Deren Vater sieht in Adems islamischem Hintergrund kein Problem. Sein Thema ist ein anderes.
Dein Adem scheint ein schlauer junger Mann zu sein, der um jeden Preis die Arbeitskette seiner Eltern hinter sich lassen will. Aber vergiss niemals, er wird immer ein Arbeiterkind bleiben und sich nicht scheuen, um herauszukommen, auch Opfer zu bringen. Als der Sohn eines Fuhrmanns aus dem Städel weiß ich, wovon ich rede. Daher mein Rat, sei vorsichtig.
Rassismus, Klassismus, wie eine trendige Terminologie die Klassenfrage neuerdings bezeichnet, beides verbindet Autor und Regisseur Hakan Savaş-Mitschan im zweiten Teil seiner Stadttrilogie. Er verarbeitet autobiografisches, kulturelle Zerrissenheiten zwischen der Türkei und Berlin, wo er als Sohn türkischer Einwanderer geboren wurde, bevor er bei seiner Großmutter in der Türkei aufwuchs, um dann als junger Mann für das Studium wieder nach Berlin zurückzukehren. In Videoprojektionen ziehen Berliner Stadtlandschaften über die gesamte Bühne vor den Augen des Publikums vorbei. Im Video erleben wir auch kurze Ausschnitte aus Filmen des Regisseurs sowie Szenen zwischen Moria und ihrer Freundin Lea.
Du musst aufhören mit den Kompromissen in deinem Leben. Wirklich. Willst du ernsthaft das größte Angebot deiner Karriere ausschlagen für eine wackelige Beziehung, eine internationale Karriere in New York?
Im Video werden Gründe für das Verhalten von Protagonistin und Protagonist spürbar. Auf der kargen Vorderbühne finden ihre Dialoge statt. In ziemlich robustem Spiel stoßen Taner Şahintürk als Adem und Sezede Tertian als Moria zu Beziehungskämpfen aufeinander. Für psychologische Nuancen und seelische Schattierungen ist vor allem in der Figur der Moria kein Platz. Die Stärke der Aufführung liegt sicher nicht in detaillierter Seelenerkundung, sondern in ihrer medialen Verknüpfung bis hin zu Chanson und Varieté, für deren Musik eine Band in der Bühnenmitte sorgt. Midjan inszeniert eine Großstadtballade mit starken melancholischen Einfärbungen und schafft in vielen Momenten das Gefühl einer existenziellen Unbehaustheit, einer endemischen Heimatlosigkeit, die man nirgends so spüren kann wie in der deutschen Hauptstadt. Nach kurzen und kurzweiligen anderthalb Stunden endet die Aufführung mit einer Rückblende der ersten erotisch aufgeladenen Begegnung einer aufgedrehten Moria und einem todmüden Adem um 5 Uhr morgens. Diese dramaturgische Wolte, diese Rückkehr zum Anfang ihrer Affäre macht Sinn. Es gibt für diese Art transkultureller Liebesgeschichten alle Gründe fürs Scheitern im realen Leben und keinen Grund, sie deswegen zu beenden.
Sagt Eberhard Spreng, er sah Berlin Kleistpark. Wie froh bin ich, dass ich weg bin. Was für ein programmatischer Anfang eines Briefromans vor 250 Jahren. Das Ich jubiliert gleich zweimal. Goethes Werther beginnt so. Werther genießt eben seine Einsamkeit. Die neue Zeit, sie steht im Zeichen individueller Freiheit. Werther flüchtet aus der Stadt, aus dem alten Leben, am Ende in den selbstgewählten Tod. Aber zuvor ist er ziemlich produktiv, ästhetisch. Er schwärmt von Einsamkeit in dieser paradiesischen Gegend. Er liest nämlich dort Homer und die Gesänge des Ossian. Einsamkeit und das Melancholieprivileg des Feudaladels, sie fallen am Ende des 18. Jahrhunderts. Jeder darf jetzt einsam sein und Künstler werden. Im 21. Jahrhundert kann das allerdings auch ein Problem sein, muss es aber nicht, weil die Mobilität ja gestiegen ist. Cornelius Willenkemper besuchte eine Berliner Tagung, ganz uneinsam, über ein soziales Problem.
Die Einsamkeit habe mit der Zunahme individueller Freiheiten kontinuierlich abgenommen, so der Kasseler Soziologe Janosch Schobin. Immerhin könne man heute flexibler als je zuvor seine sozialen Kontakte selbst wählen und gestalten. Mehr Bindungsmobilität erzeugt also weniger Einsamkeit? Schobin gibt zu bedenken,
die Dynamisierung von Beziehungen sorgen natürlich letzten Endes dafür, dass man zeitlebens gewissermaßen vorläufig ist und dementsprechend auch eine gewisse Marktgängigkeit in Anführungszeichen aufrechterhalten muss. Und wenn einem das nicht gelingt, sind natürlich die Bedrohungsszenarien relativ stark. In liberalen Gesellschaften, diese Heiratsmärkte, das sind natürlich auch Freundschaftsmärkte, Matchingmärkte im Allgemeinen, Beziehungsmärkte, die zum Kern der Organisation solcher liberalen Gesellschaften gehören, dass die Bedrohtheiten erzeugen, die subjektiv, glaube ich, massiv sind, da habe ich wenig Zweifel.
Einsamkeit ist weniger als zuvor ein Tabu, ein Makel, den man zu verstecken sucht. Deswegen verzeichnen psychotherapeutische Praxen seit Beginn des Lockdowns mehr Zulauf. Auch der britische Historiker David Vincent, der zuletzt eine vielbeachtete Geschichte des Alleinseins veröffentlichte, ist überzeugt. Einsamkeit ist nicht nur ein reales Gefühl, sondern ebenso sehr ein gesellschaftliches Konstrukt, das sich laut Vincent vor allem die Wirtschaft zunutze macht. Auf dem Thema Einsamkeit können Sie eine ganze Weltsicht aufbauen. Es geht um die Schnittstelle zwischen der Pharmaindustrie und der psychologischen Verfassung. Wir wissen, dass mit Schmerzdiagnosen und Depressionen sehr viel Geld zu verdienen ist. Bei Einsamkeit haben wir es eigentlich mit einer Art von Depression zu tun. In Großbritannien wird über die Einführung einer speziellen Pille gegen Einsamkeit diskutiert. Da geht es teils um kommerzielle Interessen und teils um die Erfindung einer neuen medizinischen Spezialisierung, die dann neue Karrieremöglichkeiten eröffnet. Einsamkeit, so der norwegische Philosoph und Politikberater Lars Svensson, sei eng gekoppelt an die Fähigkeit zu vertrauen. Wer höheres Vertrauen in sein Gegenüber, aber auch in die Verlässlichkeit staatlicher Institutionen setze, fühle sich weniger einsam. Große menschliche Einsamkeit habe etwa zu Zeiten der stalinistischen Säuberungen in den 1930er Jahren geherrscht, als jeder potenziell davon bedroht war, Opfer von haltloser Anschuldigung oder staatlicher Willkür zu werden. Svensons überraschender Rückschluss? In liberalen, individualistischen Gesellschaften gibt es weniger Einsamkeit. Denn Individualismus bringe neue Beziehungen hervor, weil die Menschen feststellen, dass sie kooperieren müssen, um ihre Ziele zu erreichen. Aber ist es nicht vielmehr so, dass mehr Freiheit und Autonomie tendenziell auch mit mehr Vereinzelung und damit auch Einsamkeit einhergeht? Nicola Gräfs kürzlich erschienener Dokumentarfilm »Eine einsame Stadt« begleitet Menschen in Berlin, die gewollt oder ungewollt allein leben oder sich auch innerhalb einer Partnerschaft einsam fühlen. Zwar sieht Gräf Einsamkeit als wachsendes soziales Problem, gibt aber zugleich zu bedenken:
Man kann sich ja auch einrichten in so einer Situation. Das klingt jetzt zwar hart, aber auch das muss man ja sagen, der Impuls, aus dieser Situation rauszukommen, hat schon sehr damit zu tun, ob man selber die Kräfte sammeln kann, bündeln kann. Und manchmal ist es so, wenn man ja über Dinge spricht, werden sie auch greifbarer und fassbarer und auch behandelbarer tatsächlich. Und das, glaube ich, geht uns in vielen Dingen so, dass je mehr ich es verinnerliche und dann auch letzten Endes wie in so einem Cancan verpacke und wegstecke, desto weniger sichtbar wird es dann auch. Aber es ist trotzdem ja immer spürbar.
Allein die Politikberaterin Diana Kinnert schlug einen alarmistischen Ton an und warnte vor einem postsozialen Zustand, in dem aufgrund sozialer Medien ausschließlich oberflächliche und flüchtige Beziehungen unterhalten würden. Das Gefühl von Einsamkeit, so eine Erkenntnis der weitgehend ausgewogenen Konferenzbeiträge, ist bedingt durch äußere Faktoren und seelische Disposition. Zugleich ist Einsamkeit ein integraler Bestandteil des Lebens, spätestens mit dem Tod einer geliebten Person. Scham davor, allein zu sein, ist nie angebracht, ob im Lockdown oder inmitten von Menschen,
sagt Cornelius Willenkemper. Schon vor dem schreienden Eintritt in die Welt hören wir und sind Erhörte. Ultraschall macht das vorgeburtliche Leben, wie selbstverständlich, nicht nur sicht, sondern auch hörbar. Die Melodie des Lebens ist vielleicht noch nicht da, aber der Rhythmus. Auch moderne Gesellschaften sind Erregungs- und Synchronisierungsgemeinschaften. Sie gehorchen Rhythmen. Der Kölner Tanzchoreograf Richard Ziegal weiß das natürlich. Und deshalb widmet er seinen neuen Tanzabend diesem Phänomen. Tänzer und Tänzerinnen machen das hörbar. Made to Walking, Made All Walking heißt sein zweiteiliges Programm. Das Ballet of Difference führt das auf und Nicole Strecker sah es.
Wenn ein Choreograf seine Tänzerinnen und Tänzer schwarze Stiefel anziehen lässt und ihnen zudem ein mikrofonverstärktes Holzpodest als Bühne hinstellt, kann das eigentlich nur eines bedeuten: Trampel- und Stepptanz, lautstarke Bodypercussion. Schon vor 3 Jahren choreografierte Richard Ziegal für seine Kompanie ein Stiefelstück und zeigte die kollektivbildende Kraft, wenn aus Körpern Klangmaschinen werden, wenn eine Gruppe sich einem gemeinsamen Rhythmus unterordnet. Vieles davon greift er nun im ersten Teil des Abends wieder auf. Ein zauberhaftes Duo, das sich durch das Spektrum rhythmusbasierter Stile zitiert. Flamenco-Getrappel und beinschmeißende Kong-Kong-Revue, kindliche Abklatschspiele, militärische Parade und natürlich afrikanische Trommeltänze. Wie das Programmheft verrät, basiert der Abend auf Drumming-Workshops mit dem aus Kamerun kommenden Musiker Njami Sitson. So darf der jetzt mit auf die Bühne und für kurze Momente trommeln und singen. Das macht er toll, bleibt aber trotzdem eher ein Fremdkörper, der zur hippen Ästhetik des übrigen Abends nicht wirklich passen will. Besonders bei Teil 2. Denn nach dem halbstündigen Intro durch die beiden fantastischen Tänzer Margarita de Abreu Neto und Nicolas Martinez lässt der Abend die lustvoll lässige Hommage an den Groove hinter sich. Auf zum Trip in die Rhythmustempel unserer Zeit, Aufmarsch des ganzen 14-köpfigen Ensembles. Was für ein wilder, extravaganter Haufen. Ballettchef Richard Ziegal weiß eben, wie man einem Trupp klassisch ausgebildeter Tänzerinnen und Tänzer aggressive Attraktivität verpasst. Die Stylings auf seiner Bühne, immer ein Highlight. So auch diesmal mit dem Haute-Couture-Look der österreichischen Modedesignerin Flora Miranda. Overknee-Strümpfe, dann ein Stück nackte Oberschenkel und transparente Hängerchen aus einem Organza-ähnlichen Stoff, die knapp unter dem Po enden. Sehr sexy Fummel. Zu den gewaltigen Soundscapes von Lorenzo Bianchi Hösch exerziert das Ensemble synchron simpelste Schritte. Allerdings eben nicht im vertrauten Vierviertel-Techno-Beat, sondern immerzu polyrhythmisch gebrochen. Die eigenwillige Phrasierung irritiert, hält den Intellekt wach. Kein Berghain-Clubrausch stellt sich ein. Mitwippen geht hier gar nicht. So pimmt Richard Siegel selbst schlichteste Bewegungsfolgen zu komplizierten Patterns. Die Formationen sind mit mathematischer Präzision durchgetaktet, die Linien streng geschlossen. Aber in jede Bewegung legen die Tänzerinnen und Tänzer maximale Theatralik und Wucht, die an die Star-Choreografenriege aus Israel denken lässt, an Hofe Schächter oder Sharon Ayal. Und zwischendurch zwirbeln Einzelne dann doch ein paar der hyperschnellen, verwegen, ballettösen Siegel-Raffinessen hin. Da ist Richard Siegel mal wieder ein echter Coup gelungen. Überhaupt ist sein Ballet of Difference seit Gründung immer ein Garant für exzellenten Tanz und couragierte Konzepte. Bislang wird die Kompanie überwiegend vom Land Nordrhein-Westfalen gefördert. 2023 endet Richard Siegels Vertrag, dann müsste sich die Stadt Köln endlich selbst zum Tanz bekennen. Noch gab es allerdings, so die Antwort der Schauspiel Köln auf Nachfrage, keine Gespräche mit der Stadt zur Zukunft des Ballet of Difference. Dessen Chef tourt derweil weiter als experimentierfreudigster Choreograf Deutschlands durch die Theater, zeigte zuletzt etwa eine neue Arbeit für das Tanztheater Wuppertal Pina Bausch. Ein gefragter Mann. Will Köln ihn und seine Kompanie halten, sollte sie langsam mal daran arbeiten. Mit seinem neuen Abend stellt Richard Siegel jedenfalls wieder einmal seine choreografische Intelligenz unter Beweis. Ein packendes, sinnliches Rave-Ballett, das sich mit seiner eigenwilligen Polyrhythmik jeder Vereinnahmung widersetzt und trotzdem überwältigt,
meint Nicole Stricker. Wie an Wäscheleinen hängen die farbigen Stoffreste und Fetzen von der Decke in der Galerie der Hochschule für Grafik und Buchkunst in Leipzig. Die Künstlerin Marion Baruch arbeitet mit Textilabfällen, die in der Modeindustrie anfallen. Ungleichmäßige Scherenschnitte, Lochmuster entstehen dann. Wie die ausgestanzten Reste, ähnlich beim Plätzchen- oder Blätterteich, aus dem dann die Formen ausgestanzt wurden. Marion Baruchs Kunst, jedenfalls in der Hochschule für Grafik und Buchkunst Leipzig, sah für uns Carsten Probst.
Das französische Wort Décalage bedeutet im Deutschen Missverhältnis oder Diskrepanz. Marion Baruch hat die Diskrepanz zum Prinzip ihrer künstlerischen Arbeit erhoben. Der fensterlose Saal der Galerie in der Leipziger Hochschule für Grafik und Buchkunst ist kreuz und quer von Stoffbahnen durchzogen. Gemustert in verschiedenen Farben und mit ihren vielen losen Enden und Fehlstellen erinnern sie entfernt an Gebetsfahnen. Ihre Herkunft aber ist ganz profan. Es handelt sich um Textilabfälle der Modeindustrie, die sich Baruch seit 10 Jahren liefern lässt und die sie, ohne sie weiter zu verändern, als Readymades im Raum platziert, etwa an Schnüren oder Leisten oder auch mit kleinen Nägeln an den Wänden, wo sie dann wie überdimensionale zerrissene Spinnweben hängen. Aus wechselnden Positionen ergeben sich so immer wieder neue Form- und Raumverhältnisse, eine eben ständige Décalage der Wahrnehmung. In den Stoffbahnen sind mitunter noch Umrisse von Ärmeln oder Kragen zu erkennen, die aus ihnen herausgeschnitten wurden. Damit folgt Baruch einer Grundidee, die sie in ihrem außergewöhnlich vielseitigen Werk seit den späten 1960er Jahren in immer neuen Varianten von körperbezogenen Arbeiten erweitert, die Idee von der Form als Behältnis. Sie lässt sich auf alles Mögliche übertragen, auf materielle wie immaterielle Gegebenheiten. In ein Behältnis lässt sich etwas hineinlegen und daraus wieder hervorholen. Aus in Kisten verpackten Stoffknäueln der Modeindustrie entfaltet Baruch langsam ihre raumgreifenden Textilinstallationen. Aber auch ein Name kann ein Behältnis sein für Bedeutungen oder Assoziationen. So hat Baruch beispielsweise Kisten mit den Namen bekannter Künstlerkolleginnen beschriftet, auf deren Ideen sie sich in ihrem Werk bezieht. Bestimmte Ideen gehören also in eine Kiste mit der Aufschrift Duchamp, eine andere in die Kiste Beuys und wieder andere in die Kiste Eva Hesse oder Alexander Calder. Alles eine große Namensstreuung, eine Art Name Diffusion, durch die die Ideen in Dialog miteinander treten und sich zu einem großen Netzwerk miteinander verbinden. Immer balancierte Marion Baruch dabei zwischen Konzeptkunst, Design und Aktion und gründete Anfang der 1990er Jahre schließlich die Name Diffusion, die Namensstreuung als eine Art künstlerisches Firmenlabel, in welchem sie auch ihren eigenen Namen unter lauter Ideen und Aktionen zum Verschwinden bringen wollte. Ilse Lafer, die Leiterin der HGB-Galerie und Co-Kuratorin dieser Ausstellung.
Ihr Label Name Diffusion, das war zuerst eine Geschäftsidee. Ich habe es immer als Container begriffen, weil da immer wieder unterschiedliche Personen mit hineingehen und es wie so eine offene Form zu begreifen ist, wo sie für 3 Jahre lang ein Zimmer in ihrer Pariser Wohnung leergeräumt hatte und einfach auf der Straße Leuten einen Flyer in die Hand gedrückt hat. Also nur, sie lädt ein in die Rue Sorbier, den Zeitpunkt und ohne, dass man irgendwas wusste.
Marion Baruch wurde 1929 in Rumänien geboren, im ungarischsprachigen Timișoara. Sie begann zunächst ein Malereistudium in Bukarest, floh jedoch 1949 vor dem stalinistischen Antisemitismus nach Israel und setzte ihr Studium in Jerusalem fort. Ihr Lehrer an der Bezalel Academy of Arts and Design ist der ehemalige Bauhausschüler Mordechai Ardon, der seinerseits in Dessau bei Kandinsky und Paul Klee studiert hatte. Später siedelt Baruch nach Rom und dann nach Paris über. Sie entwickelt früh internetbasierte Designprojekte und realisiert Aktionen mit illegalen Migrantinnen in ihrer Pariser Wohnung. Die Ausstellung dokumentiert diese Stationen mit kleinen Text-Bildvitrinen an den Wänden und im zweiten Ausstellungsraum auch mit Fragmenten von Baruchs Designideen. So lässt sich auf beengtem Raum wenigstens andeuten, wie das einzigartige Lebenswerk der heute 92-Jährigen moderne und postmoderne, analoges und virtuelles Denken in einem großen Ideenpool integriert. Wenngleich immer noch nur wenigen bekannt, so ist Marion Baruchs Werk doch eine der großen Entdeckungen der vergangenen Jahre.
Sagt würdigend Carsten Probst. Und in den Kulturmeldungen mit Anja Reinhardt müssen jetzt erstmal traurige Nachrichten für Vampirfreunde verbreitet werden.
Der Film Interview mit einem Vampir gehört zu den großen Kinoerfolgen der 90er Jahre. Brad Pitt und Tom Cruise spielen 2 sehr ungleiche Vampire, deren Geschichte vom 18. Jahrhundert bis in die Gegenwart erzählt wird. Vielmehr erzählt einer der Vampire das alles einem Reporter.
Ich bin aus Fleisch und Blut, aber ich bin kein Mensch. Ich bin kein Mensch mehr seit 200 Jahren.
Der Film basierte auf dem Roman Interview with the Vampire der amerikanischen Schriftstellerin Anne Rice, der Auftakt der Romanreihe Vampire Chronicles war. Eine besondere Rolle nimmt da ein Vampirmädchen ein, das nicht erwachsen werden kann. Eine Hommage an Rices Tochter, die im Alter von 6 Jahren an Leukämie starb. Für ihre Vampirchroniken erhielt die Schriftstellerin 2004 den Bram Stoker Award. Anne Rice schrieb außerdem erotische und historische Romane und Drehbücher. Gestern Abend ist Anne Rice im Alter von 80 Jahren an den Folgen eines Schlaganfalls gestorben. Seit der Machtübernahme der Taliban in Afghanistan ist die Lage vor allem für ehemalige Ortskräfte und Frauen sehr gefährlich. Wie viele Menschen fliehen konnten, das lässt sich schwer beziffern. Damit aber gerade junge Menschen eine Perspektive für die Zukunft haben können, wurde eine afghanische Online-Universität ins Leben gerufen, gegründet von Exil-Afghanen in Deutschland. Das deutsche Komitee des World University Service wird von Kambis Gawami geleitet, der im Deutschlandfunk Kultur erklärt, an wen sich das Angebot richtet.
Das Zeichen der Hoffnung, das wir dort gesetzt haben, speziell für die junge Generation in den Flüchtlingslagern in der Region um Afghanistan, aber auch der jungen Generation in Afghanistan und dort speziell für Studentinnen und Wissenschaftlerinnen, die ja laut Taliban an den Universitäten absolut nichts mehr zu suchen haben, dieses Zeichen der Hoffnung konnten wir setzen.
Einige Fragen, unter anderem die Anerkennung von Abschlüssen, müssten noch geklärt werden. Es gehe aber jetzt auch darum, für ein zukünftiges freiheitliches Afghanistan die Grundsteine zu legen. Cowboy Aswen Titan wurde er genannt, der mexikanische Ranchera-Sänger Vicente Fernandez. Volver aus dem Jahr 1972, hier die Originalversion von Vicente Fernandez, wurde von zahlreichen anderen Sängerinnen und Sängern gecovert. Zu seinen bekanntesten Songs gehören außerdem El Rey und La Ley del Monte. Er wurde mit 8 Latin und 3 amerikanischen Grammys ausgezeichnet und hat mehr als 50 Alben aufgenommen. Im Alter von 81 Jahren ist Vicente Fernandez heute gestorben.
Die Kulturmeldungen waren das mit Anja Reinhardt. Kanzler Olaf Scholz schließt einen Weihnachtslockdown nicht aus. Dies ist eines der Themen in der nachfolgenden Sendung. Information am Abend nach den Nachrichten natürlich. Für Kultur heute verabschiedet sich hier Michael Köhler. Ihnen einen schönen Adventsabend.